10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, décollage.
Soyuz lifting off beautifully from French Guiana, beginning her 1,813th mission and her sixth from her new home here. Fine shots, always impressive, no matter how many times you see Soyuz powering into the sky over French Guiana.
Am 19. Dezember 2013 wurde mit einer Soyuz ST-Trägerrakete von Französisch-Guiana das ESA-Weltraumteleskop Gaia gestartet. Am Telefon begrüße ich hierzu Professor Dr. Stefan Jordan vom Astronomischen Recheninstitut am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg. Schönen guten Tag, Professor Jordan.
Schönen guten Tag, Herr Höhner.
Als erstes würde ich ganz gerne, nachdem wir im Hintergrund noch den Ton gehört haben vom Start der Soyuz-T-Trägerrakete, die Gaia letzten Endes in das All transportiert hat, zu einem ganz bestimmten Punkt, den L2-Punkt. Können Sie unseren Hörern mal schildern, was die Aufgabe von dieser fantastischen Mission ist, von der man aber relativ wenig hört?
Ja, ich hoffe, dass durch dieses Interview auch wieder mehr davon hören. Und also Gaia hat eine ganz fundamentale Aufgabe, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen langweilig klingt, nämlich die Position der Sterne zu vermessen. Und zwar, da wir das natürlich über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren machen, nicht nur die Position, sondern auch die Bewegung und die Entfernung der Sterne. Und das für sich mag immer noch langweilig erscheinen, aber stellen Sie sich mal vor, wir wüssten die Entfernung der Sterne nicht, dann wüssten wir ja nicht, wie viel Strahlung von einem Stern wirklich ausgeht, sondern wir wissen nur, wie hell er uns von der Erde aus erscheint. Um dann einen Stern genauer zu verstehen, brauchen wir dessen Entfernung. Wir brauchen auch dessen Bewegung, denn wir wollen wissen, wie unsere Milchstraße, unser Sternsystem von mehr als 100 Milliarden Sternen mal entstanden ist, und die Bewegungen liefern uns dazu deutliche Hinweise. Gaia hat eine ganz fundamentale Aufgabe, durch diese Bestimmung der Position, Bewegung und Entfernung der Sterne. Zusätzlich werden noch die Helligkeiten gemessen, und das ist ein riesiger Datensatz, den dann die Astronomen benutzen können, um auf fast allen Gebieten der Astrophysik Fortschritte zu machen. Das ist eine so wichtige Grundaufgabe, dass eigentlich das Spannende natürlich dann in der Interpretation dieses riesigen Datensatzes liegt. Insgesamt haben wir in dem zweiten Sternkatalog, der jetzt am 25. April 2018, also vor wenigen Tagen, herausgekommen ist, 1,7 Milliarden Sterne vermessen und deren Position und deren Helligkeiten. Stellen Sie sich mal vor, man würde für jeden, wenn man diese Zahl zählen würde und braucht für einen Stern eine Sekunde, dann würde es 54 Jahre dauern. Sie können sich vorstellen, also dass dieser riesige Datensatz wirklich einen riesigen Fortschritt für die Astrophysik bedeutet. Und für etwa 1,3 Milliarden Sterne haben wir auch noch die Bewegung und die Entfernungsmessungen hinzu.
Ich bin kürzlich gefragt worden, man liest doch aber, wie weit ein Stern entfernt ist. Und da habe ich gesagt, die Dinge sind nicht ganz so einfach. Es gibt für die naheliegenden Objekte relativ einfache Möglichkeiten, das zu messen, aber die weiter sind, wird es schon kompliziert. Habe ich da recht gehabt?
Da haben Sie absolut recht. Und in der Tat, wenn man ein Astronomiebuch aufschlägt, dann findet man überall Angaben für die Entfernung der Sterne. Und es gibt auch Dutzende von Methoden, mit denen man die Entfernung von Sternen messen kann. Aber viele von diesen Methoden setzen schon Wissen über die Sterne an Wissen voraus, während wir eine Methode benutzen, die ganz unabhängig davon ist, eine rein geometrische Methode. Wir nutzen nämlich aus, dass sich unsere Erde um die Sonne bewegt und wir dadurch unsere Position im Weltall verändern. Gaia ist immer noch relativ nah an der Erde, allerdings immerhin in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung in diesem sogenannten Lagrange-Punkt L2, den ich auch gerne gleich nochmal erklären kann, und bewegt sich zusammen mit der Erde einmal im Jahr um die Sonne, legt also dadurch etwa zweimal die Entfernung zur Sonne im Laufe eines halben Jahres zurück. Das ist die Entfernung zweimal 150 Millionen Kilometer, also 300 Millionen Kilometer. Und wenn jetzt Gaia die Position eines Sternes misst, dann sieht Gaia, dass die Sterne scheinbar scheinbar ihre Position im Laufe eines Jahres verändern, weil wir mal von dem einen Punkt und dann im Laufe der Zeit von etwa einer anderen Perspektive gucken. Und dadurch verschiebt sich der Stern in seiner scheinbaren Position. Das ist ein Effekt, der nur dadurch zustande kommt, dass sich unsere Erde bewegt und damit auch Gaia um die Sonne bewegt. Und nun ist es so, dass sich dann Sterne, die uns näher sind, stärker verschieben als Sterne, die weiter entfernt sind. Und diese Winkelverschiebungen, die sind extrem klein. Für den allernächsten Stern beträgt diese Verschiebung etwas mehr als eine Bogensekunde im Laufe von einem halben Jahr. Für weiter entfernte Sterne ist der Winkel noch kleiner. Mit Gaia können wir nun viele Sterne mit einer Präzision messen, die wirklich unglaublich zu sein scheint. Und das ist gerade das Besondere an Gaia. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Taschenlampe und würden diese Position der Taschenlampe im Laufe von einem Jahr um etwa 4 Zentimeter verschieben. Dann würde man mit Hilfe von Gaia einen solchen Winkel von der Erde aus messen können. Das ist in der Tat aber nicht von der Erde möglich, weil auf der Erde sehr viele Störungen die Messungen beeinflussen. Deshalb gehen wir ja auch in den Weltraum und deshalb gehen wir auch weit entfernt von der Erde zu diesem Lagrange-Punkt L2, weil dort die Störungen durch die Erde, durch das Gravitationsfeld, was inhomogen ist, durch die Wärmestrahlung von der Erde und ähnliches geringer ist. Deshalb gehen wir an einen sehr ruhigen Ort, von dem aus wir dann diese Genauigkeit erreichen können.
Und das ist dann genau dieser L2-Punkt.
Dieser L2-Punkt ist ein Punkt, der sich genau mit der gleichen Geschwindigkeit um die Sonne bewegt wie unsere Erde. Das heißt, wir stehen immer in der Gegenrichtung zur Sonne. Also in einer Einrichtung haben wir die Sonne, auf der Nachtseite haben wir dann genau in 1,5 Millionen Kilometer diesen Lagrange-Punkt L2. Und dort wird die gemeinsame Anziehungskraft von Erde und Sonne, dadurch kompensiert diese Anziehungskraft, dass wir eine Bahn haben, die 1,5 Millionen Kilometer größer ist als die 150 Millionen Kilometer, die Erdbahn von der Sonne entfernt ist. Und dadurch ist die Fliehkraft etwas größer. Dadurch haben wir einen Gleichgewichtspunkt. Und nun befindet sich Gaia in Wirklichkeit nicht genau in diesem Punkt L2, sondern macht ein Orbit, eine Bewegung um diesen Lagrange-Punkt herum. Im Laufe von jeweils einem halben Jahr geht es auf die eine Seite, dann wieder auf die andere Seite. Und es wird sogar vermieden, in diesen Lagrange-Punkt genau hineinzugehen, denn sonst würde die Erde nämlich noch einen Großteil der Sonne abdecken. Und wir wollen ja mit Hilfe von Solarenergie auch unseren Strom, den wir für Gaia brauchen, gewinnen. Und wir wollen vor allen Dingen dafür sorgen, dass da keine Schwankungen in der Temperatur auf dem Satelliten sind. Denn wir wollen auf wenige Tausendstel Kelvin oder Celsius die Temperatur des Satelliten konstant halten, um eben solche hochpräzisen Messungen machen zu können.
Und wie schaut jetzt aktuell die Situation aus? Denn es gab eine neue Veröffentlichung. Was hat Gaia Neues gefunden?
Ja, das Besondere an dieser Veröffentlichung ist, dass wir erstmals jetzt für viele Sterne, nämlich 1,3 Milliarden Sterne, auch die Bewegungen und Positionen gemessen haben. Mithilfe eines Tricks konnten wir das auch schon für den ersten Sternkatalog machen, der im Jahre 2016 veröffentlicht wurde. Der beruhte auf nur 11 Monaten an Daten. Und da war es noch nicht möglich für alle Sterne die Bewegung und die Entfernung auch zu messen. Mithilfe eines alten Katalogs, der mal gemessen wurde von dem Hipparcos-Satelliten, konnten wir allerdings für etwa 2 Millionen Sterne auch deren Entfernung bestimmen. Nun haben wir aber im Gaia DR2, diesem Data Release 2, wie wir ihn nennen, also den zweiten Sternkatalog, 1,3 Milliarden Sterne, also mehr als 600 mal mehr Sterne, für die wir diese fundamentalen Werte auch messen können. Das ist das wirklich Besondere und der neue Katalog beruht auch nur auf den Gaia-Daten, nicht mehr auf irgendwelchen Vorgängerkatalogen, die wir dann mit hineinbeziehen. Das heißt also, wir haben jetzt erstmals den ersten richtigen Sternkatalog und dieser hat auch schon eine Genauigkeit, die noch nicht ganz an das heranreicht, was ich Ihnen gerade mit dem Beispiel mit der Taschenlampe auf dem Mond gegeben hat, aber wo wir schon ungefähr auf den Faktor 2 bis 3 an diese Genauigkeit heranreichen. Wir sind also noch etwas ungenauer und der neue Katalog beruht auf etwa 22 Monaten an Daten. Das heißt also, wir haben einen längeren Zeitraum. Wenn wir dann aber später mal die 5 Jahre zusammen haben und wir hoffen ehrlich gesagt auf 10 Jahre in der Mission, weil Gaia nämlich genügend Kaltgas an Bord hat, mit dem wir den Gaia-Satellit ausrichten können und wenn alles gut geht, technisch gut geht und auch finanziell gut geht, werden wir dann 10 Jahre messen können. Und das verbessert natürlich die Messgenauigkeit ganz enorm, vor allen Dingen, was die Bewegung der Sterne angeht.
Und das Interessante Interessante dabei ist, von Ihrem Institut wurden zum Beispiel auch Videos bereitgestellt, wo man sich das anschauen kann, wie die Bewegungen der Sterne innerhalb unserer Galaxie sind, unserer Milchstraße. Und da fällt auf, dass es eben nicht, wie man vielleicht meinen könnte, alles in eine Richtung sich innerhalb dieser Spiralarme bewegt, sondern dass es doch recht turbulent zugeht, also die Flugbahnen kreuz und quer sind.
Genau, also wir sehen, dass Sterne in Gruppen sich teilweise in die gleiche Richtung bewegen. Das sind sogenannte Sternhaufen, die auch gemeinsam mal aus einer großen interstellaren Molekülwolke geboren worden. Da sehen wir, dass sie sich in die gleiche Richtung bewegen. Das sind übrigens auch ganz interessante Laboratorien für die Astrophysik, weil die Sterne auch ungefähr in der gleichen Entfernung stehen, ähnliches Alter haben, ähnliche chemische Zusammensetzung haben. Andere Sterne bewegen sich, wie Sie sagen, kreuz und quer. Es gibt aber bevorzugte Richtungen in der Tat in dem Gaia-Katalog. Man muss dann auch immer die Bewegung der Sonne in der Milchstraße herausrechnen, damit wir sehen, wie die Sterne sich dann zusammen mit der Sonne in der Milchstraße bewegen. Aber was wir in der Tat sehen in dem Katalog ist, dass da Sterne auch ganz andere Bewegungen haben und dass das keine so ungestörte Bewegung ist. Und wir schließen daraus, dass unsere Milchstraße, die Sterne unserer Milchstraße mal durch den Einfall von kleinen Zwerggalaxien gestört wurde und da wir diese Störungen heute in den Geschwindigkeiten der Sterne immer noch sehen können. Und das ist auch eine der wichtigen Aufgaben von Gaia, durch die Kinematik, wie man das nennt, also die Bewegung der Sterne, etwas über die Geschichte unserer Milchstraße herauszubekommen. Wir gehen nämlich davon aus, dass die Milchstraße mal entstanden ist, dadurch, dass viele kleine Galaxien auch von der Milchstraße mit aufgenommen wurden und das im Laufe der Zeit auch die Bewegung verändert hat. Und das können wir jetzt mit Gaia mit hoher Genauigkeit auch nachvollziehen.
Nun wird häufig in den Pressemitteilungen zu Gaia nicht von Sternen gesprochen, sondern von Himmelsobjekten. Denn Gaia misst nicht nur Sterne innerhalb unserer Milchstraße, sondern sucht auch nach Asteroiden, Kometen, Exoplaneten und so weiter.
Genau. Gaia misst alles das, was Gaia für klein genug hält, dass es eine Punktquelle ist. Eine Punktquelle sind alle Objekte, bei denen der Durchmesser so klein ist, das Teleskop von Gaia dieses nicht auflösen kann. Und dazu gehören in der Tat nicht nur Sterne, sondern auch Kleinplaneten, Asteroiden in unserem Sonnensystem, weit entfernte Quasare und ähnliche Objekte. Und zusätzlich zu den Sternen, die wir messen, wollen wir mal irgendwann etwa 250.000 bis 300.000 Asteroiden in unserem Sonnensystem auch messen. Im zweiten Sternkatalog haben wir nur so einen kleinen Appetit haben, was diese Daten für Asteroiden angeht, nämlich 14.000 Objekte vermessen, genauer gesagt 14.099 Asteroiden sind da drin, aber das wird im Laufe der Zeit, wenn wir auch mehr Beobachtungen haben, noch deutlich verbessert. Und wir sehen auch die Galaxienkerne von ganz fernen Quasaren, die bewegen sich dann für Gaia nicht, weil sie so weit entfernt sind, aber sie stellen einen gewissen Ruhepunkt im Koordinatensystem dar, dass wir auf diese Weise auch überprüfen können, ob unsere Messungen in Ordnung sind. Die dienen also auch der Kalibration unserer Instrumente.
Wie viele Sterne umfasst eigentlich unsere Milchstraße? Das ist ja eine häufig gestellte Frage.
Das wissen wir noch gar nicht so ganz genau. Also die Angaben gehen so zwischen 100 und 300 Milliarden Sterne. Und Gaia wird natürlich nicht all diese Sterne aufnehmen. Wir werden also nur im Prozentbereich davon messen können. Wir hoffen am Ende sowas wie 2 Milliarden Sterne von den 100 bis 200 Milliarden Sternen oder 300 Milliarden Sternen messen zu können. Aber wir werden dadurch, dass wir viele Sterne in unserer Umgebung messen können, sehen, wie viele haben wir bisher nicht gesehen. Und auf diese Weise kann man dann hochrechnen, wie viel wahrscheinlich in unserer Galaxie drin ist. Und wir können auch durch die Bewegung der Sterne etwas über die Massenverteilung der Sterne und der Massen der Gravitation in unserer Milchstraße aussagen. Und am Ende werden wir vielleicht diese Zahl ein bisschen genauer auch mit Hilfe der Gaia-Mission bekommen.
Ein Wort noch zu den Exoplaneten. Man hat von Gaia sich versprochen, dass auch hier eine ganze Reihe von Exoplaneten vermessen werden können. Gibt es da auch schon irgendwelche Informationen?
Nein, diese Informationen kann es noch nicht geben, weil einfach der Messzeitraum von 22 Monaten noch nicht ausreicht, um da vernünftige Aussagen machen zu können. Wir messen ja Exoplaneten dadurch, dass wir sehen, dass irgendetwas an einem Stern herumwackelt. Das ist eben ein Objekt, was gravitativ wirkt und ein großer Planet, wie etwa der Jupiter, der sorgt dafür, dass der Stern in seiner Position ein bisschen hin und her wackelt. Und diese Wackelbewegung, die wollen wir mit Gaia feststellen. Und ein Planet braucht aber normalerweise mehrere Jahre teilweise, um den Stern zu umlaufen. Und vor allen Dingen brauchen wir viele Messungen, denn aus vielen Messungen kann man dann am Ende eine noch genauere Bahn bestimmen. Und das ist nötig, um überhaupt einen Exoplaneten zu entdecken. Das heißt also, um dann die Exoplaneten auch in den Gaia-Katalog zu bekommen, müssen wir mindestens am Ende die 5 Jahre, am besten nachher sogar die 10 Jahre haben. Ich denke, dass vielleicht schon im nächsten Sternkatalog vielleicht Hinweise sein werden. Den nächsten Sternkatalog wollen wir Ende 2020 herausgeben. Aber ganz sicher werden Exoplaneten im Katalog sein, der etwa im Jahre 2022, 2023 herauskommt. Aber da brauchen wir einfach noch ein bisschen Geduld, weil das eben noch präzisere Messungen und vor allen Dingen viel mehr Messungen erfordert.
Nun, wir haben jetzt über die Sterne unserer Milchstraße gesprochen. Wird denn Gaia auch Daten liefern über andere Galaxien?
Ja, wir werden mit Gaia nicht nur Sterne in unserer Milchstraße Beobachtungen achten, sondern wir werden auch unsere Nachbargalaxien sehen können. Ganz besonders gut gilt das für 2 Zwerggalaxien, 2 Begleiter unserer Milchstraße, die große und die kleine Magellanische Wolke, wo wir dann auch sogar die interne Rotationsstruktur, wie die Sterne in dieser Galaxie herumlaufen, sehen können. Im ersten Sternkatalog konnten wir zum Beispiel die Bewegungen der großen Magellanischen Wolke anhand von 28 Sternen ganz gut schon verfolgen. Und jetzt haben wir viele Millionen Sterne, die wir verfolgen können. Und das ist natürlich ein riesiger Fortschritt, der uns auch erlaubt, etwas über die Massenverteilung und die Bewegung in diesen Zwerggalaxien zu sagen. Aber auch unsere großen Nachbargalaxien wie den Andromeda-Nebel oder die sogenannte Galaxie M33, das sind 2 große Nachbargalaxien, da können wir die Bewegungen der Sterne, zumindest der ganz hellen Sterne, die so hell sind, dass Gaia sie noch vermessen kann, betrachten. Was wir nicht mehr können, sind die Entfernungen direkt zu messen. Dafür sind diese Galaxien einfach zu weit weg. Aber da die Sterne sich doch relativ schnell bewegen, können wir diese Bewegung messen. Und schon im 2. Sternkatalog sind jetzt Veröffentlichungen herausgekommen, die gerade über diese Bewegung in den Nachbargalaxien unserer Milchstraße herausgegeben haben.
Kann man sagen, dass Gaia so gut wie alle Forschungsgebiete, die mit Astronomie und Kosmologie zu tun haben, befruchten wird, revolutionieren wird?
Das kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, denn Gaia bildet das Fundament für viele Studien. Und wir haben tatsächlich nicht nur Aussagen machen können bisher über die Milchstraße und die Bewegung der Sterne in unserer Milchstraße, sondern indirekt können wir auch was über die Geschichte unseres Universums herausbekommen. Es gab vor einigen Tagen eine Veröffentlichung, die zum Beispiel die Ausdehnungsgeschwindigkeit unseres Weltalls neu bestimmen, und zwar anhand davon, dass wir Objekte, die man zur Bestimmung der Entfernung von Galaxien benutzt, in unserer Milchstraße genauer vermessen hat. Denn um diese Objekte dann in den fernen Galaxien zu verstehen und deren Helligkeit zu kennen, deren Leuchtkraft zu kennen, die wir dann mit der Helligkeit am Erdboden oder in Gaia vergleichen können und darauf die Entfernung messen können, dazu muss man bestimmte Sterntypen, das sind veränderliche Sterntypen, die Typen, die man Cepheiden nennt, genauer vermessen. Die haben nämlich eine Eigenschaft, dass deren Lichtwechsel etwas zu tun hat mit ihrer Helligkeit. Je länger es dauert, dass der Stern von hell nach dunkel und wieder nach hell geht, desto heller ist der Stern. Nun muss man allerdings diese Sterne natürlich genau verstehen. Und da kommt Gaia ins Spiel, dass Gaia nämlich die Entfernung dieser speziellen Sterngruppe genauer vermessen hat. Und dadurch gab es jetzt auch eine kleine Korrektur dieser Entfernungsskala dann auch bis zu der Entfernung von fernen Galaxien. Auf diese Weise wurde also sozusagen das, was man die Hubble-Konstante nennt, neu bestimmt. Sie sehen also, dass das weitreichende Folgen hat. Und man muss wirklich nachdenken, um überhaupt irgendein Gebiet zu finden, wo Gaia keinen Einfluss auf die Astrophysik hat. Und da fällt mir so richtig gar nichts ein.
Nun gibt es eine ganze Reihe Veröffentlichungen nach der letzten Bekanntgabe des Katalogs 2, ich nenne das mal jetzt so, die am 25. April erfolgt ist. Merken Sie da schon einen Ansturm von neuen Wissenschaftsarbeiten, die auf diesem Katalog letzten Endes beruhen?
Ja, gleich nach Öffnung der Archive, 12 Uhr am 25. April, haben sich Wissenschaftler, Astronomen daran gesetzt, um diesen neuen Katalog zu nutzen. Und schon einen Tag später haben wir die ersten Veröffentlichungen im Internet lesen können. Und bis heute haben wir mehr als 100 Veröffentlichungen in den sogenannten Preprint-Servers, wo also Daten vorzeitig veröffentlicht wurden, bevor sie dann von den Zeitschriften endgültig angenommen werden, sodass wir wissen, dass wir jeden Tag mehrere Veröffentlichungen anhand der Gaia-Daten haben. Und ich rechne damit, dass das noch viel mehr werden, denn viele von den Studien brauchen doch ein bisschen mehr Zeit zur Auswertung und ich erwarte von den weiteren Monaten, dass wir viele, viele tausend Veröffentlichungen haben, die aufgrund der Gaia-Daten erstellt werden können. Und ich rechne auch damit, dass man den Gaia-Katalog auch noch in 100 Jahren benutzen wird.
Ich hoffe, dass der technische Zustand von Gaia zulässt, dass wir noch ganz viele Möglichkeiten haben, darüber berichten zu können. Und zu gegebener Zeit werde ich mich wieder bei Professor Dr. Stefan Jordan vom Astronomischen Recheninstitut am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg melden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Jordan, dass Sie Zeit gefunden haben.
Vielen Dank, Herr Höhner. Das hat mir auch Spaß gemacht, etwas über das Gaia-Projekt zu erzählen.